Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundem Interesse, dem Podcast, wo es um die Ganzheitlichkeit und um das gesundheitliche Wohlbefinden im gesamten Körper geht. Vor dem Mikrofon begrüßen euch in dieser Folge, wie in fast jeder anderen Folge auch, auf der einen Seite. Ich bin Stefan, Softwareentwickler aus Berlin und mir gegenüber sitzt.
Hi, ich bin Max, komme aus Berlin, bin Lehrer für Sport und Geschichte, Trainer, Ausbilder in dem Bereich und Kaltduscher und nicht so der Saunagänger, obwohl ich eigentlich Wärme mag, aber ja, da in der Hinsicht lieber die Kälte.
Ja, es wirkt wie Warum ein zufälliger Fakt, aber heute soll es natürlich um ein Thema in der Richtung gehen. Es geht heute um Saunieren, um die Sauna, was für viele ein sehr wichtiger und großer Bestandteil für das gesundheitliche Wohlbefinden ist. Und, das werden wir heute erfahren, inwiefern das tatsächlich auch viele positive oder negative Effekte für den Körper bereithält. Wir knüpfen an dieser Stelle gedanklich an eine Folge, wo wir Saunagänger, unsere Kaltbaden-Folge, wo wir die Sauna mit erwähnt haben, aber nicht so ganz sicher waren, inwiefern die Effekte eventuell vergleichbar oder total unterschiedlich sind. Und das wollen wir in dieser Folge ein bisschen aufholen. Da hat sich besonders Max nämlich mit den biologischen Prozessen und dem Ganzen, was passiert, wenn man sauniert, beschäftigt und will das heute schön mit uns teilen. Ich freue mich sehr auf diese Folge, denn ich bin sehr leidenschaftlicher Saunagänger, nicht so viel, wie ich gerne möchte. Aber wenn es dann passiert, ist es häufig eine sehr schöne und entspannte Erfahrung. Von daher freue ich mich sehr, heute über dieses Thema mit dir reden zu dürfen.
Ja, cool. Ich freue mich auch. Du kannst dann vielleicht so ein bisschen den Praxisblick nochmal mit reinbringen, weil, wie gesagt, ich nicht so Sauna irgendwie kann ich nicht so gut. Mhm. Von daher kannst du da vielleicht dann aus der Praxis mehr sagen. Ich habe mich quasi eher theoretisch damit beschäftigt und habe da eine super coole Meta-Analyse gefunden, auf die ich mich jetzt hauptsächlich auch beziehe. Die verlinken wir auch als Quellenangabe wie immer unten.
In den Show Notes.
Und da kommt als erstes so ein bisschen auch zur Frage, was ist eigentlich Saunieren? Oder, also man weiß ja grob, was es ist, ne? Aber ja, die Frage habe ich mir dann erstmal so ein bisschen gestellt, weil ich ja, wie gesagt, selber gar nicht so viel in die Sauna gehe und habe mal geguckt, was da eigentlich so drunter zu verstehen ist, was gehört da alles so dazu. Und erstmal ist es so, dass es natürlich gekennzeichnet ist durch eine kurzzeitige, passive Exposition gegenüber hohen Temperaturen. Also man setzt sich hohen Temperaturen aus. Typischerweise wohl zwischen 45 und 100 Grad Celsius, je nach Modalität. Ich weiß nicht, ob du das aus der Praxis auch schon so sagen kannst. Und der Begriff Sauna, weißt du eigentlich, wo der herkommt?
Nein.
Ist ein finnisches Wort, hätte man jetzt natürlich auch erraten können vielleicht sogar. Und bezieht sich typischerweise auf ein, war interessant zu lesen, auf einen unbemalten Raum mit Fichten- oder Kiefernholzvertäfelung und Holzbänken aus Espen, Fichte oder Bäche.
Aha, ja, wahrscheinlich.
Auf jeden Fall ist es so, dass halt ein Großteil der Forschung zum Saunabaden in Finnland durchgeführt wurde oder im Hinblick auf finnische Saunapraktiken zumindest durchgeführt wurde. Es gibt natürlich auch andere Saunapraktiken, aber die Finnen haben es erfunden, ja, würde man sagen. Ja. Nicht die Schweizer. Und genau, es ist aber nicht alles Saunieren im finnischen Stil und man könnte sozusagen je nach Wärmequelle, relativer Luftfeuchtigkeit, Nutzungsdauer und so weiter, gibt es da Unterschiede, also auch in der Studienlage oder in den Untersuchungen erstmal und auch nach Methode eigentlich. Es gibt zum Beispiel auch so Infrarotheizung, das ist jetzt nicht typisch finnisch, ne, sondern ist ja eigentlich diese sage ich gleich nochmal, diese Dampfsauna, glaube ich. Und bei Infrarotheizung zum Beispiel, das ist so, dass halt thermische Strahlung sozusagen irgendwie ausgesendet wird. Es ist dann mit den Wellenlängen ein bisschen anders als so im normalen Raum. Und da wird der Körper quasi direkt erwärmt. Ja? Und die arbeiten bei niedrigen Temperaturen als so herkömmliche Saunen wohl. bei 45 bis 60 Grad Celsius. Ansonsten so in den anderen Nicht-Infrarot-Heizungssauna.
Saunen. Sauni vielleicht auch.
Genau, gibt es dann halt den Unterschied zwischen Trocken- und Dampfsauna. Also, und bei einer Dampfsauna ist ja logischerweise die Luftfeuchtigkeit extrem hoch. Das ist dann so mit diesen Aufgüssen, ne? Und das verringert dann immer so die Schweißverdunstungskühlung. Also, weil halt von außen schon so eine hohe Luftfeuchtigkeit ist. Das heißt, diese Saunen, werden irgendwie als heißer subjektiv wahrgenommen und belasten auch das Herz-Kreislauf-System mehr. Aber jetzt noch nicht zu viel in die Biologie rein. Letzten Endes, wenn wir dann nochmal auf diesen typischen finnischen Stil gucken, dann beinhaltet das in der Regel 1 bis 3 Sitzungen mit Wärmekontakt von je 5 bis 20 Minuten und die werden unterbrochen durch Abkühlungsphasen. Mhm. So, da entweder man geht raus, legt sich in Schnee oder macht so ein Kältebad irgendwie, ne?
Ja.
Und da gibt es so eine ganz berühmte Studie von, die man auch sozusagen einzeln sehr gut lesen kann und das umfasst typischerweise Saunen, die auf einer Temperatur von 78,9 Grad Celsius erhitzt wurden. Also die hauptsächlichen biologischen Effekte, die wir heute besprechen, basieren auf dieser Studie. Durchschnittliche Dauer waren da 14,5 Minuten im Bereich von, ja, tolle Spanne, 2 bis 90 Minuten. Also ganz, ganz unterschiedlich, ne? Genau, so Infrarotsaunen sind wohl immer so 15 bis 30 Minuten, aber wir sehen also ungefähr irgendwie in dem Bereich Viertelstunde, halbe Stunde, ne? Ist so der Klassiker jetzt wohl, den man hier untersucht hat zumindest. Ist es in der Praxis auch so?
Ich habe es ein bisschen anders rausgefunden oder erlebt. Und zwar, natürlich gibt es diese Arten. In der Infrarotsauna war ich noch nicht.
Ja.
Aber in, es wird häufig gesagt, als Bio-Sauna oder sowas, die sind 60 Grad. Da kann man es schon relativ lange aushalten. Ja. So Viertelstunde, eine halbe Stunde. Kann man eigentlich schon drin sitzen, wenn man so ein bisschen erfahren ist. Ist ein ganz guter Einstieg auch für Kinder. Wenn man mit denen mal in die Sauna gehen möchte, ist es häufig besser. Bei niedrigen Temperaturen, da ist sowas super. Dampfsaunen sind, es gibt Dampfbäder. Ich glaube, es ist noch ein bisschen was anderes. Ja,
genau, das wurde auch in der Studie erwähnt als andere Praxis noch der Wärmeaussetzung.
Richtig, die sind nämlich auch etwas kühler, haben aber eine unglaublich hohe Luftfeuchtigkeit, so dass man quasi da drin gar nicht mehr sehen kann.
Ja.
So viel. Und dadurch hast du quasi fast keine Kühlung mehr durch die Schweißverdunstung. Ja. Und das wird dann einfach über die Zeit ziemlich heiß, auch wenn die selber nur 50 Grad ist oder 45 Grad. Und da bleibt man dann, genauso wie in der Dampfsauna, meistens so 15, 20 Minuten, je nachdem. Man kann das auch noch einstellen, die Intensität, ob man sich oben hinsetzt oder unten hinsetzt, weil es oben natürlich viel heißer ist.
Ja, okay.
Und es gibt meistens so eine Uhr an der Seite, so eine kleine Sanduhr, die dreht man dann um und die rieselt durch. Und die ist, glaube ich, maximal 20 Minuten groß und hat immer so besondere Markierungen bei allen Fünfer-Schritten, also bei 15, 15 und so weiter. Ne? Sodass man, ich sag mal, im Schnitt 10 Minuten ist meine Zeit. Ungefähr bleibe ich in der Sauna, wenn sie heiß ist. Wenn es ein bisschen kühler ist, dann 15, vielleicht auch mal 20 und so. Aber genau. Und dann 1 bis 3 Saunagänge kenne ich auch.
Ja.
Mit Ruhepausen dazwischen und abkühlen direkt danach.
Ja.
So kenne ich das.
Genau. Ne? Also das ist so die Praxis, die hier beschrieben oder auch untersucht wurde. Mhm. Es wurde noch erwähnt, es gibt zum Beispiel auch noch die Waon-Therapie aus Japan.
Mhm.
Die beinhaltet einen zweistufigen Prozess. Die Teilnehmer gehen erstmal 15 bis 30 Minuten in eine Infrarot-Kabine, die so auf 60 Grad Celsius erhitzt ist. Und dann kommt eine 30-minütige Sitzung in Rückenlage, legt man sich auf den Rücken, außerhalb der Sauna, unter eine warme Decke, um die Körpertemperatur sozusagen zu erhöhen da, oder in der hochzuhalten.
Ja.
Genau, das ist jetzt auch nochmal so eine Praxis, auf die würden wir uns jetzt hier aber in den weiteren Darstellungen weniger beziehen.
Ja?
Aber ist vielleicht nochmal ganz interessant für Fans, auch mal sowas als Abwechslung auszuprobieren. Es hatte auf jeden Fall, habe ich gelesen, auch super Effekte.
Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Für Fans, die mal was anderes ausprobieren wollen, kann ich definitiv auch ein japanisches Onsen empfehlen. Mhm. Die Dinger sind cool, da setzt man sich in ein Wasserbad rein, was so 40, 38 wird. Man kann es einstellen.
Muss ja nur mit meiner Frau baden gehen.
Ja, genau. Aber das wird gehalten, die
Grüße Temperatur. Grüße übrigens.
Ne? Und das ist wirklich sehr schön. Also nimmt man, packt man sich so einen Lappen auf den Kopf, dass man die Wärme auch schön im Körper behält. Und das ist wirklich nach einer Zeit nicht mehr aushaltbar, weil es absolut keine Schweißverdunstung hast. Das ist cool. Ich war in Korea in einer, da gab es Lehmperlen, also im Prinzip so ein Boden, der aus ganz vielen kleinen Kügelchen bestand, so festen Lehmkügelchen, die erhitzt waren. Da konnte man sich in so ein erhitztes Bällebad quasi reinlegen. Auch unglaublich cool, weil die, die Hitzeübertragung da nochmal ein bisschen anders war. Und die hatten auch ein erhitztes Salz, eine erhitzte Salzgrotte, um die Luft wahrscheinlich mal ein bisschen anders zu machen. Keine Ahnung, was der Effekt ist, so, ne?
Ja.
Aber das sind so ein bisschen coole, außergewöhnliche Sachen, die man mal machen kann, wenn man Lust hat.
Also man kann ja auch einfach in Island sich eine Pfütze im am Straßenrand setzen. Wir haben das ja erlebt. Da hat man auch quasi wie so eine Art Warmbad, Heißbad. Ich weiß auch, ich war immer der Erste, der dann, wenn dann raus musste. Vor allem, weil die Temperatur da ja auch wirklich nicht nachlässt, ne? Weil es ja quasi thermisch von unten aufgeladen wird.
Das ist wie so ein Onsen, genau. Aber das ist also nebenbei.
Ja.
Wir konzentrieren uns halt auf die gerade definierte Sauna mit einer Durchschnittstemperatur von 78,9 Grad und einer ungefähren Aufenthaltsdauer von 14,5 Minuten.
Genau.
Aber let's go.
Könnt ihr mal gucken jetzt nach den ganzen Möglichkeiten erstmal, was da biologisch passiert.
Ja.
Also letzten Endes ist es so, dass so eine Erhitzung, so eine Sauna, so ein Saunagang eine milde Hyperthermie auslöst, also eine milde Erhöhung der Körpertemperatur. Daraus folgt natürlich, dass der Körper da eine regulatorische Reaktion drauf ausübt. Also der will seine Körpertemperatur irgendwie regulieren, dass sie nicht ins Überdimensionale steigt, dass man dann daran stirbt sozusagen. Und diese Reaktion umfasst neuroendokrine, kardiovaskuläre und zytoprotektive Mechanismen. Also aufs Herz-Kreislauf-System bezogen, Hormonsystem quasi und auch auf zellschützende oder reparierende Mechanismen. Und die sind alle an der Wiederherstellung von der sogenannten Homöostase beteiligt. Also ein Sportwissenschaftler oder irgendwie Sport schon mal sich beschäftigt hat, kennt vielleicht Homöostase. Das ist so eine Art, man kann sagen, Fließgleichgewicht unseres Körpers oder irgendwie so ein Gleichgewichtszustand, in dem unsere Körperfunktionen sozusagen in ihrer Komfortzone sind. Blutdruck, Herzfrequenz, alles ist so in so einem Bereich, der relativ standardisiert normal läuft, wenn ich nicht in Extremsituationen bin, zum Beispiel Sport mache, Kälte, Wärme so extrem sind. Ne? Und da will der Körper sich wieder reinbringen und deswegen hat er halt diese Reaktion und bereitet sich natürlich auch auf zukünftige Stressoren vor. Also das ist wie so ein Trainingseffekt schon fast. Und da kommt es dann quasi zu so einer Hauterhitzung in der Regel erstmal auf so ungefähr 40 Grad Celsius. Und dann erhöht sich die Körpertemperatur. Fand ich ganz interessant. Erstmal langsam auf so 38 Grad und dann relativ schnell danach auf 39 Grad. Dabei steigt so das Herzvolumen, Herzfrequenz und ein großer Teil über die Hälfte der Körperzirkulation, also das Blutzirkulation, verteilt sich vom Kern auf die Haut oder in die Peripherie, also genau anders als bei der Kälte, um das Schwitzen zu erleichtern. Und es gibt sogar vorübergehend eine Plasmazunahme, also eine Flüssigkeitszunahme, könnte man sagen, im Blut, als zur Wärmeregulation und Kühlung sozusagen. Und dann verliert man halt durch Schwitzen mega viel Flüssigkeit. Und zwar ungefähr 0,5 Kilogramm pro Stunde. Also ein halbes Kilo pro Stunde bei mittlerer Temperatur. So, und das ist erstmal, was kurzfristig passiert, was da beschrieben wurde. Und langfristig ist es so, dass die wiederholte Saunanutzung den Körper halt an diese Erwärmung irgendwie gewöhnt. Und der Körper optimiert quasi so seine Reaktion darauf, um zukünftige Hitzeauswirkungen sozusagen besser regulieren zu können. Ja, das nennt man auch Hormesis, also dass im Prinzip auf milde Stressoren letzten Endes der Körper eine sehr große Reaktion hat, also einen großen Umstellungseffekt letzten Endes. Und die Auslösung davon ist, oder das löst eine Vielzahl von Schutzmechanismen aus. Und das ist jetzt das Interessante, vor allem im Bereich auf Zellreparatur. Das heißt, man hat eine ganz erhöhte Exposition, Ausschüttung von sogenannten Hitzeschockproteinen, die in allen Zellen und in der extrazellulären Umgebung auch wirken. Und die haben eine Rolle bei Immunfunktion, Signalübertragung zwischen Zellen, sozusagen irgendwelche Zellzyklusregulationen, also wie quasi bestimmte Dinge ablaufen von ihrem Rhythmus her, bei der Proteinreparatur, ja, weil der Körper im Prinzip in dieser Stresssituation der Hitze seine Proteine stabilisieren will, damit die nicht quasi kaputt gehen. Und das ist sehr gesund, wenn er das kann. Und moderiert, und diese Hitzeschockproteine moderieren auch die Muskelatrophie, also den Abbau von Muskulatur. Was also jetzt für im Altern, wir erinnern uns mal an die Folge Sarkopenie, da wieder interessant wird. Aber wir sind ja erstmal nur bei den biologischen Prozessen, können auf die Effekte dann nochmal genauer gucken. Außerdem reguliert das Entzündung. Und körpereigene Wachstumshormone werden ausgeschüttet. Ja? Und zwar bei wiederholter Anwendung mit einem tiefgreifenden Effekt. Mhm. Ja? Also das und das alles, diese biologische Reaktion hat dann ganz, ganz viele Effekte, auf die wir gleich mal eingehen können, falls du bis hierhin keine Fragen hast oder Ergänzung.
Nein, das sind alles einfach Fakten, die man, glaube ich, so hinnehmen kann, auch da die ja anscheinend sehr gut beforscht sind. Mich würde, wenn es in den Studien dazu Angaben gab, die Effektgröße interessieren. Also wenn man jetzt sagt, okay, moduliert so ein bisschen Muskelabbau, ersetzt das dann in Training? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist es kann einen weiteren Beitrag dazu leisten. Also ich wollte so ein bisschen abschätzen, in wie groß ist der Effekt zu der entsprechenden oder dem Training des entsprechenden Effekts, kann man sagen. Also wenn ich jetzt Muskelabbau verhindern will, würde ich eher trainieren, Muskelaufbau trainieren. Inwiefern ist die Sauna da besser oder schlechter oder sowas, ne?
Also das ganz interessant, dass diese physiologischen Reaktionen halt tatsächlich sehr ähnlich, auch von der Effektstärke sind, zu moderater bis intensiver aerober Belastung. Mhm. Und das ist wirklich schon interessant, weil quasi die Nutzung von einer Sauna dann wirklich auch als Alternative vorgeschlagen wird für ein aerobes Training für Menschen, die aufgrund von zum Beispiel chronischen Erkrankungen oder körperlichen Einschränkungen weniger oder keine körperliche Aktivität ausüben können. Also das wirklich tatsächlich ähnliche Effekte hat, in den Effekten, die wir jetzt benennen. Es gibt, Sport hat noch andere darüber hinausgehende Effekte, die du dann nicht kriegst.
Ja.
Und ansonsten ist es so, dass das natürlich immer schwer auch zum Teil ist zu beobachten, weil das viel auch im Studiendesign natürlich die Menschen, die in die Sauna gehen, das sind dann meistens ja auch Langzeitstudien, die werden dann über einen langen Zeitraum beobachtet, was das regelmäßige, über mehrere Jahre Saunieren für Effekte hat. Ja. Da kommen natürlich immer Begleiteffekte mit hinein. Das sind dann Leute, die sich für ihre Gesundheit interessieren. Mhm. Vielleicht halt, weil sie sich Zeit nehmen fürs Saunieren, einfach auch nicht so einen stressigen Alltag haben, weil sie einfach Unterbrechungen haben, wo sie sich einfach hinsetzen, mit Kumpels da sitzen, quatschen und so weiter. Und schon allein das natürlich auch einen Effekt hat. Deswegen gibt es da immer so Begleiteffekte natürlich oder Begleitursachen, besser gesagt. Aber trotzdem wurde da auch in dieser Meta-Analyse dargestellt, dass die Daten aus verschiedenen beobachtenden, interventionellen, aber auch mechanistischen Studien sehr überzeugend sind. Und die Behauptung sozusagen dann auch sehr sicher stützen, dass Saunanutzung gesund ist und sogar unsere Gesundheitsspanne verlängern kann. Also im Sinne von Longevity oder Langlebigkeit.
Aha.
Und da gibt es also mehrere aktuelle Übersichtsarbeiten, die quasi kardiovaskuläre, neurologische und metabolische Vorteile beschreiben. Also für das Herz-Kreislauf-System, für Nervensystem und für Energiebereitstellungssystem.
Ja.
Und halt mit Nutzen von Sauna quasi verbunden sind. Da muss man jetzt dazu sagen, die Effekte sind immer dosisabhängig.
Aha.
Und die wurden hauptsächlich an Männern durchgeführt. Das mal so als Einschränkung gesagt. Das ist ja, also könnte bei Frauen sozusagen eventuell auch anders sein. Und aber zur Dosisabhängigkeit kann man also sagen, je häufiger pro Woche die Sauna besucht wurde,
ja,
desto besser waren die gesundheitlichen Effekte. Also der Vergleich war hier immer 4 bis 7 Mal pro Woche.
Oha.
Im Vergleich zu 1 Mal pro Woche.
Mhm.
Ja, also man hat auch bei 1 Mal pro Woche die Effekte, die ich jetzt gleich beschreibe.
Ja.
Aber bei 4 bis 7 Mal halt viel, viel mehr. Und das sind zum Beispiel, dass man niedrigeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat.
Mhm.
Niedrigeres Risiko für in der Gesamtsterblichkeit, also dass man also später stirbt quasi. Dass man stirbt, ist klar, aber später.
Mhm.
40% erhöht im Vergleich zu wenigen Besuchen. Und unabhängig von, und das alles unabhängig von konventionellen Risikofaktoren. Ja, und sogar, das haben sie auch ausgerechnet, wohl unabhängig vom sozioökonomischen Status. Weil es könnte ja sein, dass man halt länger lebt, weil man auch das Geld hat,
ja,
in die Sauna zu gehen. Und der ein höherer sozioökonomischer Status, mehr Geld, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr Wohlstand, ist in der Regel schon verbunden mit einer,
ja,
niedrigeren Sterblichkeit. Aber das ist wohl sozusagen rausgerechnet worden, sodass also der Effekt dann auch noch in der Hinsicht da ist.
Scheint ja eine riesige Studie gewesen zu sein, wenn man da tatsächlich, ja, diese Effekte über die Bandbreite, ja, der Probanden,
ja,
signifikant entfernen konnte. Ja.
Also ich hatte diese Studie vor Jahren auch schon mal gelesen, die sie jetzt in dieser Metastudie auch noch mal sehr hervorgehoben haben. Und erinnere mich, dass das auf jeden Fall mehrere tausend Probanden waren, die über mehrere Jahre begleitet wurden.
Wow.
Ja, und das ist wirklich schon relativ ja, ordentlich verfolgt worden. Gibt auch dann in den kleinen Effekten, gibt es mal Studien, wo du nur so 10 Leute hast und so, wo die Probandengröße nicht so groß war. Aber ja, für das, was ich jetzt überblicken kann, sozusagen, ist das erstmal eine relativ stabile Aussagemöglichkeit. Mhm. Und da war es so, dass die stärksten Verringerungen der Sterblichkeit bei Menschen gefunden wurden mit hoher kardiorespiratorischer Fitness, also Herz-Kreislauf- und Atmungsparameter, also wenn die fit waren und häufig in die Sauna gegangen sind. Mhm. Bei denen, die waren, haben quasi am längsten gelebt. Dann die am zweitlängsten im Vergleich waren die mit einer hohen Fitness, die aber selten oder gar nicht in die Sauna gegangen sind.
Mhm.
Und dann immer noch länger gelebt und gesünder gelebt, aber am wenigsten von den 3 Gruppen. Die, die nicht fit waren, aber in die Sauna gegangen sind, quasi.
Okay.
Das vielleicht auch nochmal zur Einordnung von deiner Frage vorhin mit dem.
Ja.
Genau. Auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen nochmal konkreter. Neben, dass wir wissen, Herz-Kreislauf-System profitiert und Gesamtsterblichkeit, konnte man also zum Beispiel feststellen, dass man ein geringeres Risiko für einen plötzlichen Herztod hat.
Mhm.
Blutdrucksenkender Effekt. Vor allem in der Prävention, also wenn man jetzt schon Bluthochdruck hat, dann kann es sein, dass man vielleicht sogar gar nicht in die Sauna gehen sollte, kann. Aber präventiv, um das quasi nicht zu haben, zu bekommen, ein Bluthochdruck. Modulierenden Effekt aufs autonome Nervensystem, was dann auch die Herzfrequenzvariabilität erhöht, Wir erinnern uns vielleicht aus früheren Folgen, das ist dieser Parameter, der misst, wie der Unterschied der Länge der Herzschläge sozusagen ist und ist ein Zeichen dafür, wie unser Nervensystem ausbalanciert ist, dass wir also auch vom Stress wieder runterfahren können. Es hat einen entzündungshemmenden Effekt, ist der gleiche wie beim Sport, weil sich beim Sport erhöht sich auch die Körpertemperatur und hier ist das auch so, sodass Entzündungen gehemmt werden. Und da konnte man sogar feststellen, dass es Depressionssymptome lindern kann. Nicht abschaffen, lindern. Ja, ist also wieder ein Beitrag. Und fand ich auch ganz interessant, es moduliert die Neuroplastizität. Das heißt, dass häufige Saunagänge mit einem verringerten Risiko für neurodegenerative Erkrankungen, also Alzheimer und Demenz, assoziiert sind. Was auch wieder dosisabhängig ist. Also je häufiger, desto besser. Weil es tatsächlich unser Gehirn fit hält. Also ganz, ganz spannend. Und dadurch hat man auch ein 77% reduziertes Risiko für psychotische Störungen oder diese zu entwickeln. Selbst nach Anpassung an Energieaufnahme, sozioökonomischen Status, wieder körperliche Aktivität und Entzündungsstatus. Also klingt sehr überzeugend. Du musst mich doch mal mitnehmen, ne? Und wenn man hier nochmal so guckt, Sitzung von 19 Minuten oder länger hat eine stärkere Schutzwirkung in der Hinsicht als 11 bis 18 Minuten im Vergleich auf Senkung der Sterblichkeitsrate. Ansonsten schwitzt man ja viel, das heißt, man scheidet mega viele Schwermetalle aus im Vergleich zur Ausscheidung über Urin, wenn man das einfach vergleicht. Und man hat ein geringes Risiko, bestimmte chronische oder akute Atemwegserkrankungen zu erleiden. Und einschließlich auch Lungenentzündungen. Das war also auch da integriert. Und darüber hinaus verringert es auch die Häufigkeit von Erkältung. Ja. Also das heißt, kurz gesagt, scheint es also sehr, sehr gesund zu sein, in die Sauna zu gehen.
Ja.
Und wie ich schon gesagt habe, das ähnelt eigentlich so ein bisschen dem Sporttreiben schon fast, weil man irgendwie so sich dem Stress aussetzt. Ne? Und das kann tatsächlich sogar zusätzlich die körperliche Fitness nämlich auch verbessern, dieser Hitzestress. Mhm. Das hat also nämlich wirklich auch Auswirkungen auf unsere Ausdauerfitness und die Muskelmasse, Muskelmasse hat schon ein bisschen angedeutet. Ja, also man hat so Ausdauerverbesserungen, weil einfach das Plasmavolumen sich verändert, die Anzahl der roten Blutkörperchen steigt, bessere Herz-Kreislauf-Regulation, bessere Thermoregulation. Wenn ich mich besser thermoregulieren kann, kann ich halt auch besser Ausdauerleistungen vollbringen. Mhm. Und wenn man mal auf die Kraft guckt, ist es wirklich so, dass es halt bestimmte Signalwege aktiviert. Wachstumshormonsignalwege, mTOR und sowas ist ja ein bisschen bekannt und ist deswegen tatsächlich sinnvoll auch gegen Atrophie oder Sarkopenie von Muskelmasse, um dem entgegenzuwirken, vor allem wenn man nicht mehr so viel Krafttraining machen kann, aus irgendwelchen Gründen noch immer. Genau, aber, und das will ich nochmal sagen, kein kompletter Ersatz für Sport, weil da fehlen dann sozusagen die koordinativen Aspekte, aber eine sehr, sehr gute Ergänzung. Offenbar.
Anscheinend. Würde auch sagen, ähnliches soziales Ergänzungsmittel, weil man sich dann mit den Leuten, die man sonst zum Sport treffen würde, auch einfach in der Sauna treffen könnte.
Da kommen diese ganzen Effekte von sozialen Vorteilen natürlich dann auch noch mit zu tragen.
Ja. Genau, das ist ähnliche Auszeit, wie du schon gesagt hast. Das sind ähnliche Dinge. Ist ja interessant. So viel, Max, hätte ich nicht erwartet.
Ja, ich auch nicht vorher.
Muss ich wirklich auch sagen, das ist ja wirklich ein gigantischer Haufen an Effekten und schön, dass es diese Sauna-Kultur schon so lange gibt, dass sie schon bereits so gut erforscht ist. Und natürlich weiß man irgendwie oder hat man das mitgekriegt, dass Sauna relativ gesund ist und sein soll. Also es ist einfach so diese Stereotyp von der Sauna ist, ja, da wirst du gesund. Es ist so, weiß ich nicht, wie das Schwert, das hart wird, durch geschmiedet werden in der Esse und dann abkühlen, so. Ja. So stählt das auch unseren Körper so ungefähr. Ne? Könnte man so sehen, aber ja, anscheinend tatsächlich.
Aber das Bild passt ja insofern ganz gut, weil es ja wirklich die Hormesis, also es ist dieser Stress, ja, der Auslenkung aus der die Auslenkung aus der Komfortzone, weil man der Hitze irgendwie widerstehen muss und dadurch werden diese biologischen Prozesse aktiv, die uns davor schützen. Vor allem diese Hitzeschockproteine, die dann so vielfältig wirken, dass wir dadurch mega gute gesundheitliche Vorteile haben. Unser Körper wird tatsächlich quasi, wirkt antifragil, also er verbessert sich dadurch, dass wir ihm den Stress aussetzen, ähnlich wie beim Sport. Ja.
Das finde ich auch richtig cool. Was ich mich frage, wir haben jetzt viel über die Hitze geredet und das Aussetzen, aber Teil des Saunagehens ist ja auch das Abkühlen danach. Ist das in der Studie auch noch mit betrachtet worden, ob man jetzt in ein Eisbad geht oder sich duscht oder einfach sagt, nö, ich ziehe mir einen Bademantel an und warte jetzt, bis ich wieder runtergekühlt bin. Hat das eine Auswirkung?
Das wurde in der Meta-Analyse nicht so im Detail beschrieben bei den Effekten. Also es wäre auch nochmal interessant, dann sich anzuschauen vielleicht, vor allem jetzt für mich als Kalt-Fan.
Richtig, ja.
Das ist ja insgesamt natürlich wieder ähnlich. Da hast man dann nochmal einen größeren Schock sozusagen. Ja. Körper wird nochmal in eine andere Richtung herausgefordert. Ja, und da haben wir ja dann auch eine Kältefolge. Dann kommen da natürlich auch wieder Prozesse in Gang.
Ja.
Das ist auch das, was da beschrieben wurde, zumindest kurz erwähnt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass halt dieser Wechsel dann sozusagen das Extreme ist und den Effekt ausmacht.
Aha. Ja. Es gibt nämlich auch verschiedene Arten, wie man die Kälte danach anwendet. Es gibt Leute, die gehen duschen, einfach mit einer kalten Dusche oder vielleicht auch lauwarmen Dusche. Für Leute, die es ein bisschen entspannter mögen. Es gibt Leute, die es gibt in Saunabädern häufig so Eimer, die oben üben sind. Die kann man dann so auskippen. Dann kommt mit einem Schwall das runter.
Wie so eine Ice Bucket Challenge.
Im Prinzip, ja, mit kaltem Wasser. Es gibt extra kalte Becken, die dann nicht, weiß ich nicht, die 8 Grad oder was normale Leitungswasser hat, sondern halt tatsächlich 1 Grad oder sowas in der Richtung.
Es ist immer interessant, dass die Leute dann nach der Sauna da wirklich auch reingehen können, was sie ohne Sauna oft nicht schaffen oder nicht wollen.
Und dann gibt es auch noch die große Frage, also wenn du baden gehst, in entweder so ein extrem kaltes Becken oder einfach in See im Winter, ist ja ähnlich kalt, ob man dann den Kopf mit untertaucht oder nicht. Und das sind alles so Dinge, wo ich denke, vielleicht ist es gar nicht so der große Unterschied. Aber vielleicht doch, weil es doch ein großer, also von einer warmen Dusche zu in einem Eisbecken einen Taucher machen quasi, also Kopf unter, ist ein riesiger Unterschied vom Schock. Effekt her.
Also schon alleine von der Wärmeregulation im Körper, ne, dass der Körper halt durch die Hitze die Blutgefäße weitet, alles in die Peripherie schiebt an Blutzirkulation und dann durch die Kälte genau das Gegenteil machen muss. Das heißt, er will es ins Zentrum befördern, um dort die Wärme zu halten für die lebenswichtigen Organe, wird also aus der Peripherie die rausgezogen, die Blutgefäße verengen sich, und ich sag mal so, dieser Wechsel ist natürlich etwas, was gesund hält, also weil im Prinzip das volle Spektrum der Möglichkeiten des Gefäßsystems ausgelotet oder trainiert wird und dadurch auch erhalten bleibt, dass die Gefäße und das Herz-Kreislauf-System das können. Auf der anderen Seite ist es natürlich insofern dann eventuell auch gefährlich, wenn ich da Probleme habe, weil das halt so plötzlich passiert. Und zum Kopf unter Wasser kann man noch sagen, dass wenn der Kopf unter Wasser kommt, unter kaltes Wasser, ja ein sogenannter Entspannungsreflex noch einsetzt, der sozusagen nochmal im Kontrast auch steht zu diesem Schockreflex, den man eigentlich hat, wenn man mit dem Körper, mit dem Restkörper im kalten Wasser ist, was also auch nochmal einen plötzlichen Wechsel des Zustandes im Nervensystem diesmal darstellt und damit auch nochmal so einen extremen Wechsel initiiert, der nochmal eine extra Herausforderung ist. Deswegen kann das durchaus gefährlicher sein, wenn man sehr schnell mit dem Kopf unter Wasser kommt, im Vergleich zu, man gewöhnt sich dran oder hat den Kopf über Wasser. Aber das hat dafür auch wieder besondere Effekte, wie gesagt, weil es einen entspannenden Effekt hat quasi.
Ja. Ja, also ich finde es nicht entspannt, wenn man in Eiswasser tauchen geht. Aber tatsächlich, zumindest von meiner Erfahrung her, ist ein extrem großer Entspannungseffekt nach dem kalten Schock da im Vergleich zu, wenn man den nicht hat. Also wenn man jetzt sagt, man geht warm duschen oder sowas, dann ist man auch entspannt, ist alles cool, aber es ist nicht so ein es ist nicht so, so eine starke Entspannung dann da am Ende. Das ist schwierig in Worte zu fassen.
Aber ich glaube, so, man versteht schon.
So ist es. Ja. Ne? Genau. Gut. Wir hatten es ein bisschen angesprochen. Ne? Das heißt, es gibt so ein paar Do's and Don'ts, also was man machen sollte, was man nicht machen sollte in der Sauna. Und vielleicht auch ein paar Sachen, die ein bisschen gefährlich sind oder sein könnten, wie zum Beispiel schnell mit dem Kopf untertauchen in eiskaltem Wasser. Kannst du dazu noch, also gab es dazu noch irgendwelche Dinge?
Also noch ein paar Tipps und ein paar so Kontraindikationen, sag ich mal. Tipps vielleicht erstmal logisch vor, nach dem Saunagang ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, weil man wird Flüssigkeit verlieren und man wird sie auch nachfüllen müssen sozusagen. Ja. Deswegen eventuell, weil damit natürlich auch Elektrolyte ausgeschieden werden mit dem Schwitzen, ist es sinnvoll, danach vielleicht auch Lebensmittel zu essen, die elektrolytreich sind. Zum gekochter Beispiel? Spinat, Avocado, Tomaten, Fisch, Nüsse, Samen, solche Geschichten. Personen, die ihre Kalorienzufuhr begrenzen oder mehrere Lebensmittelgruppen aus der Ernährung streichen, strenge Abnehmpraktiken haben oder ähnliches oder irgendwie von Diäten halt bestimmte Mikronährstoffe nicht, müssten dann sogar überlegen, ob sie dann gezielt Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Ne? Weil wenn ich jetzt sage, ich nehme bestimmte Sachen nicht, muss aber Elektrolyte auffüllen, einfach das im Blick haben. Ansonsten hatten wir ja Soziales angesprochen. Das heißt jetzt aber nicht, dass man da sein Bierchen dann trinken sollte, weil Alkoholkonsum vor oder auch während des Saunabesuchs halt die Dehydrierung nochmal krass verstärken kann und zu Hypotonie oder Herzrhythmusstörung führen kann oder möglicherweise sogar zu Schlaganfällen oder ähnlichem. Also das sollte man eher vermeiden. Gibt sonst in Hinsicht von Bedenken halt noch andere Kontraindikationen. Also wenn ich, wie gesagt, Hypotonie, also Bluthochdruck, darunter leide, vor allem bei älteren Erwachsenen, muss man vielleicht vorher mit einem Arzt absprechen. Ja, ansonsten, wenn man kürzlich einen Myokardinfarkt hatte, eine instabile Angina pectoris, also ich bin jetzt kein Kardiologe, ne, aber wer das hat, wird schon wissen, schwere Aortenstenose oder bei veränderter oder verminderter Schweißfunktion logischerweise, das tritt auf bei bestimmten Autoimmunerkrankungen, bei Rückenmarksverletzungen oder neurologischen Erkrankungen oder auch bei kleinen Kindern. Da sollte man erstmal aufpassen, weil Kinder haben im Prinzip ja noch nicht so eine voll ausgebildete Thermoregulation wie wir Erwachsene. Die schwitzen zum Beispiel einfach weniger. Gerade deswegen hast du ja auch gesagt, da fängt man eigentlich, wenn dann mit niedrigen Temperaturen an, wenn überhaupt. Niedrigen. Und auch beim Abkühlen danach muss man besonders aufpassen, dass die Ohnmachtsgefahr doch deutlich erhöht bei Kindern, weil die, wie gesagt, diese Prozesse noch nicht so ausgebildet haben. Ansonsten besteht noch Gefahr, wenn man eine Herzinsuffizienz oder Herzrhythmusstörung hat, oder Vorgeschichte von Schlaganfall, ischämische Anfälle und so weiter. Da wurde das noch nicht so klar untersucht, bei, wenn man sowas hatte, Schlaganfälle oder andere Anfälle. Aber weil es halt noch nicht so untersucht wurde, sollte man eher vorsichtig sein, sozusagen. Also es ist quasi der Ausschluss. Und ansonsten akute Erkrankungen mit Fieber oder entzündliche Hautkrankheiten, da sollte man dann auch nicht in die Sauna gehen. Oder wenn man bestimmte Medikamente nimmt, dann sollte man das vorher mit dem Arzt absprechen. Ja, das sind im Prinzip so die Sachen, genauso auch, wenn man schwanger ist. Aha. Es gibt da gab es einen längeren Abschnitt zu, den habe ich mir jetzt nicht so richtig vertieft. Das Endergebnis war, es gibt Gefahren, es gibt aber auch Leute, die das, oder also gute Untersuchungen, wo das geht, schwanger in die Sauna zu gehen. Man sollte das eher absprechen und individuell betrachten sozusagen. Okay. Ja, das sind so die Sachen, wo man vielleicht drauf achten sollte. Also letzten Endes, kurz gesagt, ne, man ist ein Kind, man ist schwanger, man reduziert irgendwelche Aufnahmen von Elektrolyten, man nimmt Medikamente oder man hat irgendeine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder gerade eine akute Fiebererkrankung oder so, dann sollte man das irgendwie abklären vielleicht.
Ja, ne? Wie schlimm es ist und ob man gefahrlos gehen kann. Es ist ja auch ein Unterschied, also ich würde sagen, so ein gewisses Common Sense, also so einfach, wenn man mit Sinn und Verstand reingeht und nicht als Kind in eine 100-Grad-Sauna oder als sich komplett fertig vom Dach in so eine extrem heißes Dampfbad setzt oder sowas, dann
weil man das vor allem auch noch nie gemacht hat oder so.
Genau, oder als Anfänger. Ja. Sondern wenn man da normal reingeht und vielleicht auch, wenn man, auch wenn es irgendwie vielleicht komisch wirkt, dann gegenüber den anderen Leuten, wenn man reingeht und merkt, nee, zu viel, direkt wieder raus, dann ist es ja in Ordnung.
Ja.
Ne, also man muss da, glaube ich, einfach auch ein Stück weit auf sein Gefühl hören, zusätzlich zu dem Arztbesuch, bei dem man dann, wenn man wirklich was hat, das abklärt. Ne? Das ist ja auch von Tag zu Tag unterschiedlich. Einige Tage kannst du richtig Gas geben, weil du sowieso entspannt bist, gut geschlafen hast, keine Ahnung. Und einen anderen Tag bleibst du fünf Minuten drin und dann reicht es auch schon. Dann muss man einfach fair zu sich selber sagen und sagen, nee, ich gehe jetzt halt raus, weil heute ist einfach nicht der Tag dafür. Und dann ist es auch gut. Ne? Also da einfach ein gesundes Verhältnis haben und dann ist es.
Wenn man eh 4 bis 7 Mal pro Woche in die Sauna geht, dann kann man auch mal einen Tag ein bisschen weniger machen. Aber jetzt wissen wir auch, warum da manche vielleicht 90 Minuten drin sitzen. In der Spanne, wenn die wirklich jeden Tag in ihre Sauna in Finnland gehen oder so.
Ja, das ist wirklich, wirklich viel.
Sauna-Profis.
Wow. Und man muss ja sagen, also ein Sauna, einmal in die Sauna gehen, so wie ich das jetzt verstanden habe, einmal 7-mal oder bis 4-mal die Woche, heißt 3 Gänge.
Ja.
Ne? Also man,
glaube ja,
man geht, bleibt eine Viertelstunde ungefähr, geht dann raus, kühlt sich ab, macht ein bisschen Pause, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde. Ich glaube, in den Spas, wo es sowas gibt, wird immer empfohlen, 1 Stunde, 2 Stunden.
Ah, okay.
Dadurch Ruhe zu haben, also dass man wirklich sich regenerieren kann in der Zeit und dann erst wieder zu gehen.
Ja.
Inwiefern das jetzt da, ne, das weiß ich nicht, aber das bedeutet, so 1 bis 3 Gänge dauert auch schon bald einen ganzen Tag. Ne, oder kann einen halben Tag dauern.
Ja.
So. Und das ist dann auch gleichzeitig noch so eine Entspannung generell. Ne, ja, wenn man sich jeden Tag.
Gechillter Tag,
auf jeden Fall. Ja, wenn man sich jeden Tag einen halben Tag Zeit nimmt und einfach ganz in Ruhe da sitzt und dann nach der Sauna nochmal runterkommt und vielleicht irgendwie was isst was Leckeres oder so, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass das auch eine gute Auswirkung aufs Gemüt hat.
Wobei ich glaube, die Spanne, das war ja, wie gesagt, jetzt aus der Meta-Analyse war ja so groß, dass ich glaube, dass man eigentlich mitnehmen kann, dass auch weniger oder kürzere Saunagänge, die regelmäßig sind, auch schon gesundheitliche Effekte haben.
Ja.
Weil ich es natürlich, je mehr ich es ausweite, tatsächlich in dem Fall, desto mehr habe ich davon. Aber ich kann ja auch noch andere Sachen für meine Gesundheit machen, um meine Gesamtsterblichkeit zu verringern. Also wenn ich, sagen wir mal, Sport mache und danach immer in die Sauna für eine kurze Zeit, gibt es ja. Oder ich mache sonst Sport, ernähre mich gesund, habe ein gutes soziales Leben und gehe jeden Sonntag einen halben Tag, mache diese 3 Gänge da in die Sauna.
Ja.
da werde ich wahrscheinlich schon ziemlich gesund dabei sein.
Auf jeden Fall. Genau, und das ist insgesamt gesehen fand ich ein unglaublich vielschichtiges Ding, ja, was man, also biologisch gesehen, was man im Körper auslöst,
ja,
einfach nur, weil man sich in einen warmen Raum setzt. Am Ende ist es ja nichts anderes.
Ja.
Das heißt, wirklich, wirklich wahnsinnig interessant. Und dass man keinen, also du hast gesagt, je mehr man es macht, desto besser ist es, dass es da kein oberes Limit gibt oder dass man das noch nicht entdeckt hat.
Haben wir zumindest es jetzt nicht herausgefunden.
Wird es wahrscheinlich geben. Irgendwann wird alles ungesund. Ne?
Ja.
Aber das ist tatsächlich, dass man wirklich jeden Tag gehen könnte,
ja,
wenn man sich das leisten kann oder wenn man die Gegebenheiten dafür hat, Zeit und alles, dass es tatsächlich auch gut ist. Also immer rein in die Sauna, Leute. Es ist gut für euch.
Wow. Schon spannend, ne? Weil der Körper im Prinzip so extremen Umweltbedingungen sich so flexibel anpassen will und kann, dass er dadurch, kurz gesagt, irgendwie robuster wird, ne?
Ja.
Wieder schon gesünder wird eigentlich. Also durch die Manipulation der Umweltbedingungen in dem Falle, Kälte oder auch Hitze. Bei Sauna haben wir jetzt tatsächlich noch bessere Belege, würde ich jetzt so daraus schließen, als wir es bei der Kältefolge hatten, ne? Muss man schon sagen, ist total interessantes Phänomen. Ne?
Ja, ja, fand ich.
Wie der Körper so funktioniert.
Auf jeden Fall.
Letzten Endes machen wir das bei Sport ja auch, dass wir uns quasi Hitze, die wir selber produzieren, aussetzen, die er regulieren muss und dadurch haben wir diese Steigerungseffekte in der Leistungsfähigkeit. Ja.
Ja. Dann möchte ich es in alter, guter Manier noch einmal zusammenfassen.
Ja, und dann gehen wir in die Sauna.
Genau, und dann lade ich dich natürlich herzlich ein, das nächste Mal mitzukommen.
Wenn der nächste Podcast kommt aus deiner Sauna, Stefan. dreh dich nicht so viel wahrscheinlich.
Ja, genau. Ist auch sehr kurz, sehr kurze Folge dann.
Ja, genau.
Genau, also wir haben geredet über die Sauna, wir haben sie, wir haben viele verschiedene Arten genannt, die wiederhole ich jetzt nicht nochmal, aber die Sauna, um die es quasi hier geht in den Studien, die Max gelesen hat, oder die Metastudie, und die Effekte, die darauf folgten, ist eine im Schnitt 78,9 Grad Celsius heiße Sauna aus Holz, die in der man 1 bis 3 Mal 5 bis 20 Minuten drin ist, im Schnitt 14,5 Minuten. Und es ist eine Dampfsauna, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
Ja,
es gibt noch viele andere, Infrarot und Dampfbäder und so weiter, aber das ist so das Ding.
Also, ja, genau. Man hat alle Effekte bei vielen anderen Formen auch, aber wenn man es nochmal genau wissen will, wir können auch diese Einzelstudie nochmal reinpacken.
Okay. Und genau, da ist natürlich eine große Varianz mit drin. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt bei 78,9 Grad reingehen, genau, sondern 80, 90 geht auch, 60 geht auch, 50. Das entscheidet sich dann. Aber tatsächlich ist es so, 1 bis 3 Mal sollte man das machen, um diese Effekte zu haben. Ja, biologisch haben wir gesagt, es wird im Prinzip alles angestoßen, was zur Hitzeregulierung nötig ist. Das geht größtenteils aufs Herz-Kreislauf-System. Aber auch Hormone und zellreparierende Mechanismen werden da angestoßen. Und es geht darum, dass der Körper versucht, die Homöostase wieder anzustreben, also den ausgeglichenen Zustand. Dadurch wird er anfangen zu schwitzen, seine Temperatur wird sich erhöhen und er wird versuchen, das irgendwie auszugleichen. Das heißt, man verliert Wasser, aber alle Mechanismen, die dafür da sind, das auszugleichen, werden angestoßen und das geht über Immunsystem, Zellkommunikation, verschiedene Proteinreparatursachen bis hin zum Muskelaufbau. Durch die Bank weg wird gebraucht.
Sagen wir mal, verringert Muskelabbau.
Verringert Muskelabbau, Entschuldigung, ja, stimmt. Man trainiert dadurch nicht. Aber genau, das ist das, was angestoßen oder gebraucht wird vom Körper, um diese große oder eher moderate Hitzeeinwirkung auszugleichen. Und das hat viele, viele Vorteile. Nicht nur fürs Herz-Kreislauf-System, was natürlich unter Stress diesen Stressoren besser entgegenwirken kann, weil es dadurch stärker wird, ein Trainingseffekt am Ende. Es senkt tatsächlich die Sterblichkeit. Es ist viel besser, also es wirkt gegen den plötzlichen Herztod, gegen Blutdruck, hohen Blutdruck, präventiv zumindest, es erhöht die Herzschlagsvariabilität. Herzratenvariabilität, also wie unterschiedlich doll und schnell das Herz schlägt, was sehr gut ist, um verschiedene Situationen, in denen man sich befindet, aufregende und langweilige, sich anpassen zu können, also sich auch entspannen zu können nach einer großen Aufregung und ganz, ganz viele andere. Es hält tatsächlich fit. Was ich noch sagen will, im Prinzip ist es am besten, wenn man sich selber körperlich fit hält, zum Beispiel durch Sport, also Sport machen, fit sein. Und Sauna ist der beste Garant für ein langes, tolles Leben, laut dieser Studie. Danach ist es fit sein alleine. Und wenn man nicht fit ist, dann ist es besser, in die Sauna zu gehen, als nicht in die Sauna zu gehen. Und so ist so der Abstieg, aber Sauna hat in jedem Fall immer einen positiven Effekt, wenn man es richtig macht. Es hält sogar mental fit. Ne? Auch, wir hatten gesagt, Demenz und andere Erkrankungen, die den Abbau der neurologischen Masse, würde ich jetzt mal nennen, haben, werden dadurch reduziert. Es ist wirklich überraschend, dass da so wenig negative Sachen oder Effekte existieren tatürlich.
Kann natürlich dazu sagen, wir haben nicht alles gelesen.
Natürlich nicht, aber, gibt, ne? aber so allgemein muss man sagen, auch von einer Metastudie, die ja mehrere Studien zusammenfasst, kriegt man schon ein relativ holistisches Bild. Ja. Genau. Aber man muss dazu trotzdem sagen, es gibt Risikofaktoren. Ne? Wir hatten gesagt, wenn man zu schnell abkühlt, wenn man Kopf schnell unter Wasser, in eiskaltes Wasser tut, dann kann es sein, dass man irgendwie so eine Art Schock erzeugt, der negative Effekte haben kann.
Das Nervensystem kommt quasi durcheinander in dem Fall und kann sich nicht regulieren und dann kann es ein Problem geben, wenn man es nicht gewöhnt ist. Ne?
So. Richtig, das kann ein Problem sein, es kann aber auch Anstoß geben für das Nervensystem, sich solchen Sachen besser stellen zu können. Ja. Also und deswegen ist die Intensität an der Stelle einfach Key, also Schlüssel. Und deswegen, also der treibende Faktor. Das heißt, wenn man da vernünftig rangeht, dann passiert da auch nichts. Muss es halt ausprobieren und dann entsprechend seiner Konstitution und seinem aktuellen Befinden entscheiden, ist es jetzt was für mich oder nicht. Und man muss natürlich viel trinken, weil man viel schwitzt und viel Flüssigkeit verliert. Man muss Elektrolyte nachschieben, weil man die durch das Schwitzen auch verliert. Und man sollte aufpassen mit Alkohol, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bei Kindern, dass man die ersten zwei Sachen entweder also Alkohol lässt oder beim Arzt abchecken lässt, ob das funktioniert, dass man in die Sauna gehen darf. Und bei Kindern auch auf jeden Fall die Konstitution mit berücksichtigt, im Sinne von nicht gleich in die heißeste Sauna und
nicht so lange.
Nicht so lange und lieber ein bisschen früher wieder raus, als länger drin bleiben, wenn man überhaupt gehen möchte. Mhm. Und genau, da machen sich dann kühlere Saunen, 45 Grad, für den Anfang eigentlich ganz gut. Zum Einstieg auch, um individuell zu schauen, funktioniert das, hat man Spaß oder nicht.
In dem Sinne, hast du richtig Bock, ne?
Jetzt habe ich richtig Bock, ja. Das tatsächlich macht es nochmal irgendwie ein bisschen besser, wenn man weiß, wie gesund das tatsächlich ist. Ja. Genau, und ich werde immer dran denken, schön viel zu trinken, dabei zu haben und die richtigen Snacks für danach. Ja, also in dem Sinne vielen, vielen Dank für die Recherche, die vielen Erläuterungen, die du heute mitgebracht hast. Ich hoffe, unter den Zuhörerinnen, die Saunagänger natürlich auch angesprochen und motiviert zu haben, noch mal mehr in die Sauna gehen zu können und zu wollen, wenn euch das Spaß macht, das ist wirklich sehr gesund. Das freut mich wirklich. Ja. Das ist sowas Schönes, tatsächlich auch einfach gut für einen ist. Ne? Das ist ein bisschen die Schokolade für den Körper ohne Schokolade. Ja, in dem Sinne, vielen, vielen Dank für die Leute, die bis hier zugehört haben. Und wenn ihr Fragen habt zu spezifischen Saunatechniken oder wenn ihr nochmal wollt, dass wir in irgendeinen genau spezifischen Saunagang tiefer reinschauen, dann schreibt uns das gerne. Ihr könnt uns erreichen unter von-gesundem-interesse@gmx.de. Ihr erreicht Max unter Equilitestik bei Instagram und bei Facebook. Ihr findet alle Links dazu in den Shownotes. Genauso wie
zumindest die Quellenangabe.
Genau. Ja. Und die Quellenangaben eben auch.
Ach so, ja.
Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr Lust habt, auch von euren Sauna-Erfahrungen zu hören, zu lesen. Und wenn ihr uns dann noch einen kleinen Like oder einen Kommentar damit dalasst, dann sind wir richtig happy.
Und wenn ihr einen Sauna-Buddy sucht, der noch überzeugt werden muss, schickt ihm die Folge, sodass ihr dann quasi jemanden habt.
Dass ihr gemeinsam die unglaublich reichhaltigen, positiven Effekte der Sauna für euch nutzen könnt.
Genau. Und wir wünschen euch ansonsten einen guten Rutsch ins neue Jahr. Stefan, wir sind ja in der Zukunft und müssten jetzt kurz vorm Jahreswechsel sein mit der Folge.
Oh, na, das ist doch genau die richtige Zeit für einen Saunagang.
Richtig.
Oder nicht? Im Winter hervorragend. Da braucht man nicht mal ein Eisbad, da muss man einfach nur rausgehen.
Ja, genau.
Das ist also, genau, für die Leute, die vielleicht jetzt anfangen wollen, ein wirklich guter Zeitpunkt. Man braucht nicht mal eine kalte Dusche. Ich glaube, wenn man rausgeht und nicht duscht, ist es trotzdem ein milder, schöner Schockeffekt, den man aber ziemlich gut steuern und dann auch wieder unterbrechen kann.
Kann mir auch gut vorstellen. Ne?
So einfach rausgehen, ja.
Ja.
Gut, in dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, wir hören uns im neuen Jahr. Ciao, ciao.
Ciao.